Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Herzlich willkommen zum Agenda-Podcast. Mein Name ist Franziska Walser. Die Episode heute wird unterstützt von Akkreditierte Labore in der Medizin, ALM e.V. Sind die Eisenwerte zu niedrig? Sind die Entzündungswerte zu hoch? Ist eine Gewebeprobe gutartig? Bei all diesen Fragen würden MedizinerInnen und PatientInnen ohne Labore im Dunkeln tappen. Ohne präzise Laboranalytik gäbe es keine verlässlichen Diagnosen, keine gezielte Therapie und keine effektive Prävention. Weil all diese Diagnostik aber im Hintergrund passiert, außerhalb der Arztpraxis, wird die Bedeutung von Laboren für die medizinische Versorgung oft unterschätzt. Wir werfen heute deshalb mal einen Blick in diesen Backstage-Bereich. Es wird darum gehen, was die Menschen im weißen Laborkittel mit Detektiven verbindet. Wir klären, was einen Test aus dem Labor von einem Lifestyle-Test aus der Drogerie unterscheidet. Und es wird um die Laborreform gehen, die am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist. Bei mir im Agenda-Studio ist heute Dr. Michael Müller. Er ist Geschäftsführer von Labor 28 und erster Vorstandsvorsitzender der akkreditierten Labore in der Medizin, ALM e.V. Guten Tag, Herr Müller.
Hallo, Frau Walser, ich freue mich.
Herr Müller, es ist ja so, dass viele unserer ZuhörerInnen eher die Patientenseite kennen. Also ich mache zum Beispiel regelmäßig so ein Check-up bei meinem Hausarzt und dann wird zum Beispiel der Cholesterinwert ermittelt. Welche Schritte bekomme ich denn als Patientin nicht mit? Also zwischen der Blutabnahme und dann der Befundbesprechung, wo ich ja dann wieder dabei bin.
Das ist eine sehr gute Frage, Frau Walser. In aller Regel, wenn Sie aus dem Arztpraxiszimmer aufstehen und nach Hause gehen, wird Ihnen vermutlich die MFA am Counter sagen, wann Sie zur Befundbesprechung wiederkommen oder Sie verabreden, dass der Hausarzt Sie anruft und Sie über den Befund informiert. Sie werden gleichzeitig am selben Tag oder zu einer verabredeten Zeit eine Blutentnahme in der Hausarztpraxis bekommen. Wird Ihnen ein Röhrchen abgenommen, da werden Sie dann einen Strichcode sehen und der Arzt füllt dann entweder digital in den allermeisten Fällen oder analog einen sogenannten Überweisungsschein aus für das Labor und lagert die Probe, bis das Facharztlabor, möglicherweise wir vom Labor 28, zur Hausarztpraxis kommen und ihre Probe dort abholen und zu uns ins Labor, in diesem Fall nach Schmargendorf, transportieren. Dort wird die Probe vorbereitet, sie wird untersucht und in aller Regel, beim Cholesterin ist das ganz sicher so, wird am selben Arbeitstag noch der Wert mit einer Bewertung, was den Referenzbereich angeht, ob da ein Risiko besteht für irgendetwas, wird an Ihren Hausarzt übermittelt und der kann dann in Abhängigkeit von dem bei Ihnen gemessenen Cholesterinwert entscheiden, ob er noch weitere Untersuchungen braucht, zum Beispiel das LDL-Cholesterin, was so als Risikofaktor gilt, oder das HDL-Cholesterin, was eine gewisse schützende Funktion hat. Und dann würden wir das aus derselben Blutprobe auch machen. Und Sie, wenn Sie wiederkommen, ist dieser Befundbericht fertig. Vielleicht hat der Arzt sogar noch mit einem Laborarzt oder einer Laborärztin bei uns telefoniert und bestimmte Dinge nochmal besprochen. Und das übermittelt dann der Hausarzt im nächsten Arzt-Patienten-Kontakt mit Ihnen. Vielleicht ruft er Sie auch an und erklärt Ihnen, wie er diesen Befund bewertet.
Und jetzt ist das so eine Routineuntersuchung. Es ist aber ja auch interessant, zum Beispiel einen Laborbefund zu haben, wenn ich so ein bisschen unklare Symptome habe. Also es gibt ja sowas wie, ich fühle mich abgeschlagen, keine Ahnung, schon länger nicht so fit. Und dann könnte man so einen Check machen und dann ist ja gar nicht so klar, wonach man sucht, ne? Also bei welchen Krankheiten ist das so, dass man so unterwegs ist im Labor?
Es ist relativ häufig so, dass Menschen mit Symptomen kommen, die im Moment nicht so direkt einzuordnen sind. Und dann wird in dem Gespräch zwischen dem Hausarzt und Ihnen möglicherweise besprochen werden, was denn die Ursache sein kann. Es wird dann die sogenannte Krankengeschichte erhoben, die Anamnese. Es wird geklärt, ob es Risikofaktoren gibt. Vielleicht hat es eine Reise gegeben, vielleicht hat es andere Anlässe gegeben. Und auf der Grundlage dieser Erklärung, die Sie geben, vielleicht wird auch noch eine Untersuchung durchgeführt, eine Ultraschalluntersuchung, was auch immer, wird dann geklärt, welche Laboruntersuchungen helfen können, hier Orientierung zu bringen. Bei Müdigkeit wird häufig ein Blutbild gemacht, also die Untersuchung der weißen Blutzellen, des roten Blutfarbstoffes und der Blutplättchen. Vielleicht wird eine Entzündungsreaktion mit angeguckt, vielleicht mit dem CRP-Wert oder anderen Dingen und vielleicht andere Dinge auch. Und dann wird dieser erste Befund genommen und geschaut, ob es dort Auffälligkeiten gibt und ob man dann in eine bestimmte Richtung gehen soll. Möglicherweise, und das ist häufig der Fall, wird auch nochmal eine Rücksprache gehalten zu Ihren Symptomen mit dem Facharzt für Labormedizin oder dem Mikrobiologen im Labor, um zu klären, was kann denn führend sein, weil in dem interdisziplinären Gespräch zwischen dem Hausarzt und dem Laborarzt oder dem Mikrobiologen kann nochmal mit der Krankengeschichte geklärt werden, vor allen Dingen, wenn es ganz unklar ist und vielleicht auch der Verdacht besteht, dass was Ernstes sein kann, was dann wirklich führend ist. Und dann ist dafür die Probe bei Ihnen abgenommen worden, dann geht derselbe Prozess los, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass die Probe abgeholt wird, wird untersucht, befundet, vielleicht wird auch nochmal Rücksprache gehalten und dann kriegen Sie die Information der möglichen Erklärung und der möglichen Diagnosen, die dahinter liegen können.
Und das heißt aber, so stelle ich mir das jetzt vor, wenn Sie es so erzählen, es gibt feste Partnerschaften, ne? Also mit einer Praxis verbindet einen dann irgendwann eine langjährige Zusammenarbeit.
Ja, das Labor 28 gibt es seit 1978 und wir haben in der Tat Praxen, die so lange sozusagen Patienten und Patienten versorgen und auch so lange ihre Überweisungen zu uns schicken. Und es gibt auch neuere Praxen, wir pflegen in der Regel auch eine sehr gute Kooperation, weil gerade diese interdisziplinäre Arbeit zwischen dem Hausarzt, dem Facharzt und dem Labor wichtig ist, denn der Laborarzt, der Mikrobiologe bringt ein spezifisches ärztliches Wissen in die Gesamtbehandlung mit ein, die dann dazu hilft und dazu beiträgt, dass die Patientin, der Patient rascher und schneller diagnostiziert und eben dann auch, wenn eine Therapie erforderlich ist, die Therapie kontrolliert werden kann. Davon profitiert das System, dass es diese Arbeit gibt, die es auch zum Beispiel mit dem Pathologen gibt oder mit allen überweisungsgebundenen Fächern wie auch die Pathologen.
Das waren jetzt alles Beispiele aus der ambulanten Versorgung. Es gibt aber ja auch stationäre Versorgung und auch da spielen natürlich Labore eine Rolle, also in Krankenhäusern und so weiter.
Das ist identisch, wenn Sie in der Notaufnahme in einem Krankenhaus sind, aus welchem Grund auch immer, wird Labordiagnostik eine Rolle spielen, um zu klären, was ist hier los? Infektionserkrankung, Fieber unklarer Genese oder ein Herzinfarkt oder eine Thrombose oder ein Schlaganfall und alle diese Dinge führen dazu, dass meistens vor einer Intervention, einer Therapie, Operation, andere Dinge, Labordiagnostik erforderlich ist, um zu klären, wie ist der Zustand, wie ernst ist der Zustand. Beim Herzinfarkt muss ich sofort reagieren, was muss gemacht werden und damit ich auch im Verlauf, wenn ein Herzinfarkt zum Beispiel behandelt ist, auch klären kann, ob der Herzinfarktmarker, das Troponin beispielsweise, wie es sich im weiteren Verlauf der Erkrankung verhält. Und entweder ist diese Diagnostik direkt in der Notaufnahme verfügbar, weil vor Ort auch handelbar, oder es wird im Zentrallabor des Krankenhauses dann gemacht. Dann sind natürlich kurze Zeiten für das Bringen der Probe ins Labor. Da gibt's heute schon fast überall Rohrpostanlagen und auch die Befundrückübermittlung dann wichtig. Dann werden dann die Ärzte in der Notaufnahme angerufen, damit sie innerhalb von nicht einer Stunde, vielleicht auch deutlich schneller wissen, was mit der Patientin, dem Patienten zu tun ist, die dann gerade in der Notaufnahme ist. Und in der Regelversorgung auf Station ist es ganz ähnlich. In allermeisten Fällen bringen ja die Patienten dann ein Aufnahmelabor mit und dann wird nochmal spezifisch für die Diagnose oder die Therapie Laboruntersuchungen werden gemacht und dann geht die Behandlung los. Im Laufe der Behandlung kommt Labor wieder. Also Labor ist zentral für alles in der Medizin.
Labor. An jedem Schritt der Behandlung letztendlich, ne?
Genau. Ja, also. Ja.
Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, also auf die AnwenderInnenseite. Die kennen ja sowas wie zum Beispiel einen Schwangerschaftstest aus der Drogerie oder Corona-Tests, hatten ja auch viele Kontakt mit. Es gibt auch sogenannte Lifestyle-Tests, also Vitamin D. Wenn ich gucken will, habe ich da einen Mangel. Was ist denn der Unterschied zwischen so einem Selbsttest und dem Test durch ein akkreditiertes Labor?
Der wesentliche Unterschied ist, dass das Facharztlabor, das akkreditierte Labor, in sehr engen regulatorischen Korsetts ist, zu Recht übrigens, über das Medizinprodukterecht ist geregelt, dass wir Qualitätssicherung zu machen haben, Gott sei Dank. Damit sichern wir, dass jeder Befund, das Cholesterin, von dem wir gesprochen haben, das TSH, der Eisenwert, den Sie in der Anmoderation besprochen haben, dass der nach allen Regeln der ärztlichen Kunst bestmöglich und von der Qualität her bestmöglich ist. Da gibt es Vorgaben, die wir zu erfüllen haben. Und in der ambulanten Medizin ist es sogar so, dass das fachärztliche Labor für gesetzlich Versicherte das Geld nur bekommt, wenn es diese Qualität nachweist. Mhm. Wenn ich jetzt einen Lifestyle-Test mir selber kaufe, habe ich diese Sicherheit gar nicht. Ich muss den selber anwenden. Ich weiß nicht so genau, welche Qualitätskriterien dieser Test erfüllen kann. Ich kann ja schwer nachgucken, wie genau ist er. Das erledigen wir alles im Labor. Wir wenden nur Tests an, die wir vorher sorgfältig geprüft haben, damit wir sicher sein können, dass sie bestmögliche Medizin machen. Und der Laientest, der überlässt diese Verantwortung alles dem Laien. Und der Laie vertraut dann darauf, dass, wenn er den Test kauft, dass da alles in Ordnung ist. Und in Ordnung heißt im Markt nur die CE-Markierung und vielleicht im Beipackzettel eine Untersuchung mit einer Tabelle, in wie viel Fällen zum Beispiel der Corona-Test positiv war.
Genau, falsch positiv, falsch negativ sozusagen. Aber der kann natürlich abgelaufen sein zum Beispiel.
Wer kann das schon einordnen?
Jetzt wird ja so eine Zwischenlösung, sage ich jetzt mal, diskutiert. Also es steht eine neue Apothekengesetzgebung an und da wird diskutiert, ob eben mehr Tests in Apotheken durchgeführt werden könnten. Was ja erstmal nach einem guten Plan klingt, weil es viel niedrigschwelliger ist. Also die haben längere Öffnungszeiten, die sind auch in der Fläche mehr verfügbar, so Apotheken. Und dann sinkt eben die Hürde, also jetzt Stichwort Prävention, dass man eben doch mal hingeht und sagt, ah, jetzt messe ich doch mal meinen Blutzucker oder Cholesterin, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber jetzt bin ich schon mal in der Apotheke, ne? Also klingt eigentlich gut, oder?
Klingt im Prinzip ganz gut und jetzt kommen wir wieder zum Cholesterin. Wann ist der Cholesterinwert besonders aussagekräftig? Wenn ich ihn nach einer ausreichenden nüchternen Phase messe, weil dann, sage ich jetzt salopp gesprochen, der Stoffwechsel stabil ist. Wenn ich also bei der Apotheke vorbeigehe, tagt so, ach, ich wollte doch mal den Cholesterin messen und ich habe irgendwie jetzt im Rahmen der Vorsorge da die Möglichkeit, dann fehlt mir dieses Thema der guten Vorbereitung. Mhm. Der zweite Aspekt, welchen Test setzt der Apotheker oder die Apothekerin ein? Keine Kritik an der Apotheke, nur die Tests, die dort verfügbar sind, werden nicht derselben Qualitätssicherung unterworfen wie die Tests, die wir im medizinischen Labor haben. Und ein anderer Aspekt ist, dass Cholesterin wird im medizinischen Labor zu einem Betrag gemacht, der wenige Cent bedeutet. 25 Cent sind das. Und ein Point-of-Care-Test in dieser Güte, wie es das medizinische Labor macht, zu den Kosten in der Apotheke zu erbringen, halte ich für nicht realisierbar. Also dann haben wir noch die Frage, dann ist der Wert jetzt da. Was machen wir dann damit? Schreiben Sie den auf? Schreibt der Apotheker den auf? Wer bekommt den Wert? Nehmen Sie den mit nach Hause? Geben Sie den dem Hausarzt? Wie kommt er zum Hausarzt? Also wir haben dann auch noch eine ganze Reihe von Schnittstellenthematiken zu betrachten. Also wir haben die falsche Situation am falschen Ort, nicht digital, zu Kosten, die eigentlich deutlich höher sind. Und deswegen sagen wir einerseits, wenn es ein Thema des Zugangs ist, könnten Sie auch direkt zum Labor gehen.
Statt zum Hausarzt, wenn da jetzt keiner
ist. Genau, wir sind zwar üblicherweise nur auf Überweisungstätig, aber in dieser Hinsicht wäre es hilfreich, wenn der Zugang zum Labor auch direkt ist. Also wir bei uns im Labor sehen jeden Tag fast 100 Patientinnen und Patienten aus den verschiedenen Gegebenheiten, auch Menschen, die für sich selbst die Verantwortung übernehmen und sagen, ich möchte das dann in einer Beratung klären. Möchte
als Selbstzahler
dann. Als Selbstzahler sozusagen. Und da könnte man auch GKV-Versicherte mit Zugang zu diesen Vorsorgeuntersuchungen haben, weil Prävention in der Tat ja wirklich wichtig ist. Könnte man auch so regeln. Und wie man es dann auf dem Land macht, wo ja eigentlich der Weg zur Apotheke das Thema ist, da gibt es auch unterschiedliche Modelle, die man dann nehmen kann. Also wenn die Apotheke es machen soll, halte ich für zentral, dass dieselben Qualitätssicherungsmaßnahmen gegeben werden, dass auch die Wirtschaftlichkeit dasselbe ist und dass wir den Prozess so aufsetzen, dass dann mit diesem Wert auch jemand in der Medizin etwas anfangen kann. Denn üblicherweise wird ja Medizin in dem Arzt-Patienten-Verhältnis gebildet. Und das würde ich für sehr wichtig halten, denn wenn wir das nicht tun, führt das auch nicht zur Entlastung des Systems. Denn sonst kommen Sie mit dem Cholesterinwert zu Ihrem Hausarzt. Guck mal, ich habe einen Cholesterinwert beim Apotheker gemacht, der ist so und so, was soll ich jetzt machen?
Und dann muss sich der Hausarzt erstmal reinfriemeln, weil vielleicht jede Apotheke misst anders und genau.
Der Wert ist ja nicht in der EPA und das ist ja auch alles nicht ganz leicht. Und ich weiß zumindest, es hat eine Untersuchung gegeben des Verbandes der Apotheker und da haben etwa knapp die Hälfte aller Apotheken gesagt, dass sie das überhaupt machen wollten. Also ist auch die Frage, ob diese
Idee...
Also
das heißt, der Wunsch ist auch gar nicht so groß,
also
das auch noch
zu stemmen.
Also zumindest
ist es bei der Hälfte nur der Fall. Und dann ist halt die Frage, ist es wirklich dann die Lösung oder welche anderen Möglichkeiten gibt es auch? Eine, zum Beispiel den Direktzugang zum Labor, hatte ich gerade angesprochen.
Jetzt lassen Sie uns doch mal gucken auf den internationalen Vergleich. Also da kriegt man ja auch manchmal Ideen, ne, wenn man so sieht, wie ist das in anderen Ländern geregelt. Also wie steht denn die Laborversorgung in Deutschland da im Vergleich zu anderen Ländern?
Wir haben in Deutschland wirklich den sehr, sehr guten Punkt, dass in Deutschland Ärztinnen und Ärzte fürs Labor spezifisch verantwortlich sind, nämlich die Laborärztinnen und Laborärzte. Das ist im internationalen Vergleich gar nicht mal so häufig. Mikrobiologen gibt es überall, weil das Thema Infektionserkrankung sehr nahelegt, dass da eine spezifische ärztliche Verantwortung ist. Aber den Laborfacharzt gibt es nicht überall.
Yeah.
Deutschland hat das als meines Erachtens als Vorteil.
Also dass man, die haben wirklich ein volles Medizinstudium durchlaufen und stehen dann so einem Labor vor.
Der Laborfacharzt in Deutschland hat Medizin studiert, hat dann eine fachärztliche Weiterbildung von 5 Jahren absolviert. Davon ist ein Jahr in aller Regel in der stationären Versorgung, meistens in der inneren Medizin, kann aber auch Kinderheilkunde oder sonst sein, kommt also aus einer Krankenhausausbildung einjährig und macht dann nochmal 4 Jahre in einer dafür zugelassenen Weiterbildungseinrichtung und lernt alle Teilbereiche des fachärztlichen Labors und legt dann am Ende dieser Weiterbildungszeit vor der Ärztekammer in seinem Bundesland eine Prüfung ab, wie jede andere Ärztin, jeder andere Facharzt auch, und bekommt dann die Anerkennung als Facharzt. Und er kann dann in einem Labor nur arbeiten, wenn er erstens da eine Anstellung hat und zweitens auch eine Zulassung bekommt. Nur dann kann er für kassenärztliche Versicherte arbeiten.
Deswegen heißen die akkreditierte Labore, das wäre diese Zulassung sozusagen, ne?
Wir heißen akkreditiert, das ist nochmal ein anderer Aspekt, ja. Weil es eine Norm gibt, eine DIN-Norm für medizinische Laboratorien, die ist international. Und die akkreditierten Labore haben sich freiwillig dieser internationalen Norm unterworfen, werden auch regelmäßig geprüft von der deutschen Akkreditierungsstelle. Da gibt es ein Gesetz dafür. Und wer die Rilibeck erfüllt oder wer akkreditiert ist, umgekehrt muss ich das sagen, wer akkreditiert ist, hat immer auch dabei die gesamte Rilibeck. Das heißt,
was ist denn die Rilibeck?
Ja, das suchen die Rilibeck. Ist die Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen.
Ich verstehe, warum es eine Abkürzung gibt.
Ja, aber es ist gut, dass Sie fragen. Es ist Bestandteil des Medizinprodukterechtes und ist insofern wichtig, dass Sie das ansprechen, weil jeder, der Untersuchungen durchführt am Menschen, ist verpflichtet, diese Rilibeck einzuhalten. Das würde auch für den Apotheker und die Apothekerin gelten und für die Ärzte und Ärzte, auch für die Laborärzte gilt, gibt es dann eine verpflichtende Organisation von interner, also Qualitätskontrollen im Labor und der Teilnahme an solchen Ringversuchen. Und das ist eine gesetzliche Verpflichtung, die auch die entsprechenden Landesbehörden prüfen und kontrollieren, ist auch entsprechend Bußgeld bewährt, wenn man das nicht macht, und dient dazu, dass wir Versicherten und wir Patienten und Patienten uns immer darauf verlassen können, dass für Laboruntersuchungen die bestmögliche Qualität, die verfügbar ist, auch angewendet wird.
Und das wäre jetzt im internationalen Vergleich, sagen Sie, ist das nicht selbstverständlich? Rilibeck, also dass eben einmal dieses Fachpersonal da ist und dass diese Qualitätssicherung da ist.
Genau, die Qualitätssicherung Rilibeck, auch akkreditierte Labore gibt es insbesondere in Deutschland viel. Und Deutschland hat, weil Sie die Mitarbeiter ansprechen, auch ein Gesetz, nämlich das MTBG, das medizinisch-technische Berufegesetz, weil die Mitarbeiterinnen im Labor, die medizinisch-technologischen Analytiker und Analytiker, die sind in einem staatlich geregelten Beruf ausgebildet und das Gesetz schreibt sogar vor, dass die Kolleginnen und Kollegen mit dieser Berufsbezeichnung auch nur eingesetzt werden dürfen oder vergleichbare, um die Arbeit im Labor zu machen. Das heißt, auch da gibt es eine Regelung, die sicherstellt, dass die Arbeit im Labor von dafür entsprechend ausgebildeten Personen gemacht wird und alles unter dem Aspekt patientenzentrierte, qualitätsorientierte Versorgung auf dem bestmöglichen medizinischen Level zentral.
Okay, also das heißt, wir sprechen von einem gut funktionierenden System, würde ich dem jetzt mal entnehmen. Jetzt gibt's ja die Laborreform, die ist am 1. Januar in Kraft getreten. Können Sie mal kurz erklären, also ohne schon in die Bewertung einzusteigen, was steht denn da drin? Also was ändert sich da konkret, hat sich geändert im Januar für Labore?
Also die Laborreform hat etwas gemacht, was uns auch wichtig war, nämlich sie hat für die Digitalisierung die elektronische Anforderung von Laboraufträgen mit aufgenommen und hat eine sogenannte Order-Entry-Pauschale entwickelt und finanziert. Sie hat, was uns lange am Herzen lag, auch das Thema Probentransport, also von der Arztpraxis ins Labor, nochmal wieder neu bewertet, was ganz früher schon mal war. Und sie hat auch das Thema der Vergütung der ärztlichen Arbeit im Labor auf dasselbe Level gehoben wie vorher. Das sind alles Aspekte, die gut sind.
Ja.
Der negative Teil ist, dass die Finanzierung dieses Themas aus dem Labor heraus selbst geleistet werden muss. Und damit hat man ganz viele Laboruntersuchungen abgewertet, um das Geld zu mobilisieren, diese drei wichtigen Dinge beispielsweise dann zu finanzieren.
Also nochmal, das habe ich noch nicht hundertprozentig verstanden. Also ich verstehe, das Blut muss vom Arzt zum Labor. Und ich verstehe, man muss so eine Softwareinfrastruktur aufbauen, wo wir dann im Idealfall eben das Zeug digital hin und her schicken können. Genau. Und das sind Dinge, die werden zwar vergütet, aber sie müssen es innerhalb des Labores umverteilen in diese verschiedenen Bereiche.
Und die werden Laboreform jetzt separat vergütet. Und dann ist noch eine Pauschale, also ist noch eine Pauschale entwickelt worden, für die Röhrchen, die abzunehmen sind, also für das Entnahmematerial, die Nadel und das Röhrchen, was in aller Regel vom Labor zur Verfügung gestellt worden ist. Das ist an sich klug und richtig, das haben wir lange gewollt.
Also Sie kriegen jetzt viele kleinere Beträge statt einer Pauschale.
Genau. Der negative Teil ist, dass dafür die Kernleistung im Labor, die Laboruntersuchungen selbst abgewertet worden sind. Zwar um genau so viel, dass man das andere alle bezahlen konnte, bundesweit. Und das führt zu erheblichen Verwerfungen zwischen den Laboren. Es gibt Labore, die sind in dieser Laboreform, haben genau dasselbe wie vorher. Es gibt einige wenige, die haben mehr und 3 von 4 haben weniger. Über 60%.
Aber warum? Wenn es doch in Summe das gleiche Geld ist, sozusagen.
Das ist eine sehr gute Frage, weil es auf der einzelnen Ebene des Labors ganz unterschiedlich wirkt. Das ist vielleicht zu spezifisch hier, aber ich erkläre das mal, da ich diese Kosten für das elektronische System, für das Entnahmematerial, für die Transportkosten, für jeden Behandlungsfall bekomme. In der ambulanten Versorgung wird immer über Behandlungsfälle gesprochen, also ein Patient in einem Quartal, hat das Labor mehr davon, was viele Behandlungsfälle hat. Weil über die Anzahl der Behandlungsfälle ich für diese Pauschalen sozusagen die Finanzierung bekomme.
Also wenn ich skaliere sozusagen, also wenn ich die Infrastruktur für viele Patienten aufbaue, rentiert sich das eher, als wenn ich ein kleines Labor bin und ich mache das für wenige Patienten? Kann man das so sagen, dass die Großen eher profitieren?
Nicht unbedingt. Das ist nicht eine Frage von groß und klein, sondern eher von vielen Behandlungsfällen oder weniger Behandlungsfällen. Es gibt auch Labore, die machen als Speziallabore für viele andere Labore ganz besondere Untersuchungen, weil sie das Know-how und die Kompetenz haben. Die haben auch viele Fälle. Die können nur keinen einzigen Fall für die Order-Entry-Pauschale abrechnen, weil das da nicht möglich ist.
Okay.
Das ist ein bisschen kompliziert. Wir haben das auf unserer Internetseite sehr, sehr dezidiert erklärt. Und ein Teil, der dazukommt, ist, dass ja die Krankenkassen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung das verhandelt. Und die Verhandlung führt am Ende dazu, dass in der Region, in der Kassenärztlichen Vereinigung, zum Beispiel in Berlin, dass der KV Berlin zur Verfügung gestellte Geld zwischen den Ärzten zu verteilen ist. Das nennt man Honorarverteilungsmaßstab. Mhm. Und in diesem Honorarverteilungsmaßstab gibt es auch nochmal Interessen unterschiedlicher Fachgruppen. Und wenn in diesem Honorarverteilungsmaßstab hier nochmal andere Interessen, Mehrheitsinteressen sich anders durchsetzen, dann kann es sein, dass das Labor davon auch weniger profitiert. Das ist auch in Berlin der Fall gewesen. Wir hatten vorher Budgets für jedes Labor. Die waren ganz vernünftig. Und das hat man jetzt verlassen. Und dadurch gibt es in Berlin nochmal eine doppelte Verwerfung dazu. Führt vielleicht an dieser Stelle zu weit. Mhm. Aber da kann man sehen, dass eben die Verteilung des Geldes und dieser Beschluss an sich nicht ganz ausgewogen ist, sondern wir müssen da nochmal nacharbeiten.
Ja, aber würden Sie sagen, das ruckelt sich zurecht? Also ist ja immer so, klar, irgendwie jetzt Umverteilung, Umstrukturierung. Man will ja vielleicht auch eine gewisse Lenkungsfunktion damit haben. Was wäre denn so schlimm dran, wenn man zum Beispiel sagt, also natürlich schlimm für die einzelnen Labore, aber wenn man sagt, okay, da setzen sich einfach größere Player durch, dann gibt es halt weniger Labore, aber die können immer noch trotzdem alles abdecken. Die sind halt dann vielleicht in den Landeshauptstädten oder so.
Es gibt tatsächlich größere Labore, die profitieren überhaupt nicht davon, sondern genau das Gegenteil von dem, sind große Verlierer. Und es ist ja kaum einzusehen, wenn jemand ein Labor bei steigenden Kosten, also bei derselben Arbeit und bei steigenden Kosten, nur wegen einer Reform, die rein technisch ist, deutlich weniger Honorar erwirtschaftet. Das ist an sich ja nicht logisch. Wenn die Arbeit dieselbe ist, die Qualität dieselbe ist, die Kosten steigen, würde man ja erwarten, dass man zumindest dasselbe Honorar behält.
Okay, also es ist nicht so, dass man es denkt, der Markt konsolidiert sich und die Effizientesten setzen sich dann durch am Ende. Also so ist es nicht.
Die Laborreform ist weniger unter dem Aspekt gemacht worden, jedenfalls nach meinem Verständnis, dass es um Effizienz geht, sondern hatte diese Absicht, Dinge zu finanzieren und hat dann sozusagen eine Umverteilung in dem Bereich Labor gemacht. Das ist einfach da festzustellen.
Und jetzt ist ja 1. Januar noch nicht lang, ne? Ist jetzt gutes halbes, dreiviertel Jahr her. Sehen Sie da schon Folgen? Kann man abschätzen, was die Folgen sein werden?
Ja, also ein anderer Aspekt, das ist auch ohne betriebswirtschaftliche Kalkulation gemacht worden. Im Sozialgesetzbuch 5 steht in § 87 die Verpflichtung zur betriebswirtschaftlichen Kalkulation vor Bewertungsänderungen. Das wäre hier hilfreich gewesen, das haben wir auch angesprochen. Und Auswirkungen sind beispielsweise, dass kleinere Labore oder Labore, die an dieser Stelle diese wirtschaftlichen Herausforderungen nicht tragen können, dass die auch geschlossen oder zusammengelegt werden. Mhm. Man muss sich dann auch überlegen als Labor, wie kann ich den Service zu jeder Zeit auch noch so abbilden oder welche Veränderungen muss ich machen, um diese Minderung des Honorars, muss ich ja bei steigenden Kosten irgendwie abbilden, zu versuchen hinzubekommen. Aber wir denken auch, wir sind da ganz sicher, dass es da auch nochmal Anpassungen geben wird, Weil jetzt ja die ersten Quartale ausgewertet werden. Das erste Quartal haben wir ausgewertet, das zweite kommt jetzt. Dann werden wir selbstverständlich nochmal in einen konstruktiven Dialog gehen mit den Verhandlungspartnern, also Kassenärztliche Bundesvereinigung und den gesetzlichen Krankenkassen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir dort auch eine vernünftige Lösung finden werden.
Und würden Sie sagen, ist es jetzt schon auf PatientInnen-Ebene auch spürbar? Also sickert das da schon runter oder könnte das spürbar werden für Patienten, wenn eben doch nicht so angepasst wird, wie sie sich das wünschen würden?
Wenn die Verfügbarkeit, also der Zugang von Labor und die Verfügbarkeit von Labor an dieser Stelle, zum Beispiel in der Fläche, nicht, wenn wegen dieses Themas der Fahrdienst nicht so häufig fahren kann, dann wird die Praxis immer noch angefahren und es werden Proben geholt, aber vielleicht nicht so häufig. Wir zum Beispiel fahren tatsächlich in Berlin auch, wenn am Nachmittag ein krankes Kind in einer Praxis ist und es ist erforderlich, die Probe abzuholen, dann bemühen wir uns, diese Probe abzuholen.
Okay, also Sie warten nicht, bis da 10 Proben zusammengekommen sind, sondern würden für eine einzelne Probe fahren sogar.
Aber wenn das sozusagen immer defizitär ist, muss man sich das überlegen, wie lange man sich das tatsächlich noch leisten kann. Das ist an sich ganz bedenklich, weil wir ja prinzipiell eine Entwicklung haben von immer mehr ambulanter Versorgung.
Mhm. Nicht, und auch immer individueller. Ne?
Immer individueller, ja. Immer ambulanter. Wenn 20% der Krankenhauslastungen, sagen ja Statistiken, Leute, die mehr davon verstehen als ich, wenn die ambulantisierbar sind, also ambulant zu erbringen sind, dann ist es doch erforderlich, dass die Versorgungsstruktur ambulant so ist, dass wir das als Ärzte und Ärzte und auch als Labore bewerkstelligen und abbilden können. Und das, finde ich, ist auch ein wichtiger Teil. Denn wenn Leistungen von stationär nach ambulant verlagert werden, wäre es auch klug, die dazugehörigen Finanzmittel, ist auch eine gesetzliche Vorgabe, mitzunehmen, damit sie in der ambulanten Versorgung zur Verfügung stehen.
Herr Müller, vielen Dank. Sie haben ja das jetzt dargelegt und haben gesagt, da ist auch noch Bewegung drin. Wenn Sie jetzt sagen würden, ich habe einen Wunsch an die Gesundheitspolitik, was wäre das denn dann?
Politik ist ja aus meiner Sicht dazu da, die Rahmenbedingungen für die Versorgung zu legen. Wir haben in Deutschland eine starke Selbstverwaltung, die die Verantwortung übernommen hat, nach den Rahmenbedingungen Versorgung konkret zu organisieren. Und nach meinem oder nach unserer Auffassung wäre es der richtige Moment, darüber nachzudenken, welche Bedeutung hat die medizinische Labordiagnostik. Da ist die Labormedizin, die Mikrobiologie, die Humangenetik, die vielleicht auch die Pathologie an mancher Stelle und die Transfusionsmedizin gemeint. Und wenn wir diese generelle Bedeutung der Diagnostik anerkennen und sagen, wir brauchen das in der Versorgung ambulant und stationär, dann hat der Gesetzgeber möglicherweise, nein, er hat die Chance, die gesetzlichen Regelungen so auszutarieren, da geht es jetzt um die Grundfinanzierung, dass das medizinische Labor als bereichsübergreifend gesehen wird. Augenblicklich sind wir allein in der fachärztlichen Versorgung und müssen auch diesbezüglich aus der fachärztlichen Versorgung komplett bezahlt werden. Das löst erheblichen Druck aus, der dann auch nicht zu bewerkstelligen ist. Und wenn man hier die Verantwortung nochmal anders, auch durch eine generelle gesetzliche Anpassung regelt, dann hat man sozusagen auch anerkannt, dass Diagnostik erforderlich ist, um Versorgung zu machen, egal ob aus dem hausärztlichen oder fachärztlichen Bereich. Und wenn sich Politik das überlegen können würde, würde ich das prinzipiell gut finden. Das würde zumindest der Bedeutung des Labors angemessen sein.
Okay, genau. Also da an der Stelle eben Gestaltung statt Selbstverwaltung. Sag ich jetzt mal so grob.
Und Selbstverwaltung organisiert das denn? Selbstverwaltung ist ja auch stark.
Ja.
Es gibt da Regeln dafür, sowohl auf der Länder- als auch auf der Bundesebene. Da gibt es viele gesetzliche Vorgaben. Es wäre mir auch durchaus ein Anliegen, wenn die gesetzlichen Vorgaben auch umgesetzt oder nachgehalten würden. Ich habe das Beispiel der betriebswirtschaftlichen Kalkulationsgrundlage bei Bewertungsfindungen angesprochen. Und das wäre mir auch wichtig, dass das eine Rolle spielt. Denn wenn man sozusagen Freihausbewertung vornimmt, wie jetzt in der Laborreform, einfach sagt, naja, das wird schon so passen und dann in Kauf nimmt, dass es diese Verwerfungen gibt und Labore völlig ungerechtfertigt darunter sozusagen zu ächzen haben und nicht wissen, wie sie das abbilden wollen, dann kann das nicht im Sinne von Versorgung, es kann nicht im Sinne von Politik und schon gar nicht im Sinne von Patienten und Versicherten sein.
Ja, okay. Klarer Appell. Vielen Dank, Herr Müller, für das Gespräch.
Sehr herzlich gern.
Das war der Agenda-Podcast, heute zum Thema Labormedizin. Zu Gast war Michael Müller, Vorstandsvorsitzender von Akkreditierte Labore in der Medizin, ALM e.V. Falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns gerne kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Franziska Walser, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Agenda, der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.